Guten Abend, Herr Mayer.
Guten Abend, Frau Lenk.
Wir haben uns heute Abend zusammengefunden, um über Essstörungen zu reden. Genauer genommen, Essstörungen im Internet.
Ja, ein, wie ich finde, durchaus mal anderes Thema.
Richtig, wir dachten uns, nach all den vielen deprimierenden Sachen, machen wir doch mal was Fröhliches.
Ja.
Machen wir doch mal Essstörungen. Es hat eigentlich auch wieder einen persönlichen Anlass, diesmal gar nicht so gravierend, aber ich habe so gewisse Phasen, wo ich mich nicht gut ernähre, wo ich einfach keine Lust habe zu essen.
Wir sind beide gut in schlechter Ernährung. Wir machen das
Ah.
unterschiedlich, aber wir sind beide gut in schlechter Ernährung.
Ich trinke dann auch gerne mal einen Tag über nur ganz viel Espresso mit viel Milch. Erst heiß, dann kalt, aber das füllt einem schön den Magen auf. Die Profi-Variante ist dann noch mit Milchschaum. Milchschaum kann einem so toll einmal den Magen verkleben und dann hat man einfach Ruhe. Irgendwann wird man zitterig und muss irgendwas essen, aber man kann das wirklich, wirklich lang hinauszögern. Und wenn man das so ein paar Tage gemacht hat, dann stört einen das auch gar nicht mehr so.
Meine Strategie ist, glaube ich, eher das einfach auszusitzen und zu ignorieren. Ja, ich kümmere mich später drum. Ich habe jetzt keine Lust.
Mit Hilfe von Computerspielen oder was benutzt du gern?
Nee,
Oder
nicht mal
sitzt du
unbedingt.
einfach nur da und starrst an die Wand und bist hungrig und denkst dir,
Ja.
nö.
Ja, genau. Nein. Mit verschränkten Armen, Schmollippe, starre ich die Wand an. Genau so verbringe ich meine Tage.
Oh,
Ja.
wundervoll. Jedenfalls durch dieses komische Verhalten von mir habe ich mich irgendwann gefragt, ist das eine Essstörung? Oder liegt das einfach nur an meiner üblichen Missachtung meiner körperlichen Bedürfnisse und meinem leichten Hang zum Selbsthass? Die Antwort lautet ja, genau daran liegt. Ist nicht weiter bedenklich, solange ich immer wieder damit aufhöre. Aber im Zuge dessen habe ich mich halt damit beschäftigt, was ist eigentlich so eine Essstörung? Musste feststellen, ja, dass ich definitiv keine habe, bin aber auf sehr, sehr viel düsteren Humor gestoßen. Und das hat mir sehr gefallen.
Das kann ja auch sehr viel Spaß machen, so ein düsterer Humor. Der.
Richtig, der Humor, der in dem Moment kommt, wenn einfach die Dinge richtig scheiße sind und du sie nicht ändern kannst. Und das Einzige, was du tun kannst, ist drüber lachen, als Überlebensstrategie. Diese Art von Humor, die ja auch immer, der zwar in einem gewissen Sinne sehr krass ist, aber dem auch oft eine gewisse Wahrhaftigkeit irgendwie zuteil wird.
Ja.
Schwieriges Wort, ich weiß, aber
So,
wir könnten noch Aura sagen, aber das macht es auch nicht
ja, dann
deutlicher.
bleibe ich lieber bei Wahrhaftigkeit. Nachdem wir letztes Mal über Wahrheit gesprochen haben und der ist die Wahrhaftigkeit ja recht nahe, ist mir deutlich lieber, auch wenn das ein problematisches Gebiet ist, als wenn wir in die Gebiete der Auren
Wer
abdriften.
mehr wissen möchte über die Art von schrägen schwarzen Humor, den wir meinen, es gibt ein tolles ContraPoints-Video, wo sie im Grunde genau dasselbe sagt, also ihren Humor erklärt, der ja doch sehr, sehr sympathisch ist. Und The Darkness ist ganz, ganz toll. Sehr empfehlenswert.
Ja, ich.
Aber zurück zu den Essstörungen, die haben also auch Humor. Es gibt Essstörungs-Memes zuhauf. Und sie sind teilweise echt witzig. Da man die in dem Podcast schwierig zeigen kann, werden die jetzt schon seit ein paar Tagen auf Facebook von uns gepostet. Wer möchte, schaue bitte danach. Da gibt es dann entsprechendes Anschauungsmaterial, wie witzig essgestörte, sehr, sehr dünne Mädchen so werden können.
Und du hast mir einige von diesen Bildern gezeigt und mein Eindruck davon war, dass es mir zum Teil schwer fiel zu unterscheiden, was ist davon eigentlich ironisch gemeint und was ist einfach nur eine Art von morbidem Ernst. Ich glaube, dass das.
Ich glaube, es ist sehr, sehr viel morbider Ernst dabei. Aber es hat auch immer ein Element des Erstgenannten.
Ja, also das mir noch als humoristisch in Erinnerung geblieben ist, war eines, wo ich glaube, es hieß irgendwie Peanut Butter and Jelly oder sowas stand in der Überschrift und es war eine Rosine zwischen zwei Erdnüssen. So, Das hat
zwei Erdnusshälften.
Ja, oh genau, wollen wir nicht übertreiben.
Es stand dann natürlich noch die Kalorienangabe dahinter. Ich weiß nicht mehr, was es war. Aber es stand eine Zahl dahinter. Das war aus dem wunderschönen Subreddit Shitty Restriction Food. Also das beschissene Essen, was sie so zu sich nehmen, wenn sie sich gerade wieder in Restriction Mode befinden. Wenn man anorexisch ist, also das klassisch Magersüchtige, nicht das Essbrechsüchtige. Obwohl die das auch mischen.
Ja.
Also das gibt's auch gerne mal in Misch und nicht nur in Reinform. Wenn man dann was gegessen hat, sich zu erbrechen, aber ansonsten zu hungern, zu restricten. Mhm. Aber das auch wiederum nur phasenweise und dann in bestimmten Phasen schlimmer als in anderen. Und dann hat man solche Essstörungen auch durchaus über Jahrzehnte. Also ja. Wir reden über sowas.
Das ist doch ein guter Moment, um zu sagen, aber Frau Lenk, was gibt es denn dort überhaupt für verschiedene Varianten von Essstörungen? Ja. Bevor wir in Mechanismen und Ähnliches übergehen, du hast mir das zwar schon einmal erzählt, aber ich muss gestehen, ich habe es auch schon wieder vergessen. Ich erinnere mich noch daran, dass es so grob drei, glaube ich, gewesen sind.
Es sind die zwei großen offiziellen, die wir auch schon eigentlich seit den 90er Jahren kennen. Das sind die Anorexie, die eigentliche Magersucht. Und die Bulimie, die Essbrechsucht.
Ja, die Magersüchtigen wollen vor allen Dingen besonders dünn sein.
Die anderen auch. Es geht bei beiden um dünn sein. Okay. Und wie gesagt, in der Praxis, so schien es mir auf jeden Fall, in den Subreddits gibt es eher Mischformen.
Mhm.
Klar, man neigt von mal zu dem einen, mal zu dem anderen. Und woran die Mädels sterben, ist natürlich Anorexie. Ja. Also diese völlig runtergehungerten und so weiter, dazu musst du einfach Essen verweigern.
Mhm.
Nur dann kriegst du das hin, dass du aussiehst als, wärst du kurz vorm Verhungern. Du siehst dann auch nicht nur so aus, die sind das. Die Mädels verhungern teilweise. Aufgrund ihrer Störung. Das ist dann der Moment, wo es halt weniger witzig ist. Aber haben wir das erwähnt, gehen wir wieder zurück zu den angenehmen Sachen. Jedenfalls sind das die beiden großen Bereiche.
Mhm.
Dann gibt es gerade den Newcomer am weiten Firmament der Essstörungen. Das ist die Orthorexie. Die wird uns wahrscheinlich auch noch in anderen Folgen beschäftigen. Das ist der Zwang dazu, sich besonders gesund zu ernähren.
Ah ja, dann kommen wir zu...
Das steht noch nicht im ICD-10, glaube ich, hat aber gute Chancen reinzukommen.
Wir haben dann so Sachen wie Clean Eating in dem Bereich, also, ja, war das
richtig,
das?
Richtig. Clean Eating ist etwas aus dem Bereich, aber auch dieses gesamte Vegane und diese gesamte Besessenheit von Ernährung und welche Nährstoffe führe ich meinem Körper zu und so weiter.
Mhm.
Das ist übrigens auch etwas, wo die klassisch Essgestörten den ganzen Tag hinterher sind. Genau, die klinischen Unterscheidungen ganz im Groben hatten wir. Alles andere kann man auch auf Wikipedia nachlesen. Was aber aus der Praxis quasi, was ich beobachtet habe über diese Meme-Subreddits, es gibt auch ED Anonymous, da schreiben die dann ernsthaft ihre Texte und wie es ihnen so geht und was sie so machen und wie das so alles funktioniert und ihre Geschichten halt.
ED, um das kurz zu sagen, ist nicht Erektionsstörung, sondern it's Eating Disorder.
Richtig, es ist nicht erektile Dysfunktion. ED steht auch für Eating Disorder. Also nicht verwirrt sein, falls ihr da was googeln wollt, auch immer Eating Disorder eingeben, nicht ED. Dann bekommt ihr ganz andere Ergebnisse. Und vielleicht auch interessante, aber ganz andere.
Du hast mir in unserem Vorgespräch nochmal etwas über den Alltag vieler Essgestörter gesagt. Mhm. Und ich glaube, wir beide können dann ziemlich schnell sagen, nein, haben wir definitiv nicht
richtig.
Das Problem.
Wir machen,
weil sie sich so unglaublich viel mit Essen, Kalorien, was sie zu sich nehmen, in welchem Rhythmus sie das zu sich nehmen, all diese Sachen, damit beschäftigen sie
richtig.
Sich ja permanent.
Es ist alles Kontrolle. Es ist Kontrolle, Zurückhaltung und all solche Motive werden darin sichtbar. Es sind, was sie den ganzen Tag machen, du erwähntest es schon, Kalorien zählen, aber wirklich bis ins Kleinste. Dass man sich fragt, ich habe heute zum Beispiel ein Meme gepostet, wo es darum ging, wie viel Kalorien hat eigentlich, wenn ich einen Briefumschlag anlecke? Die Antwort lautet 5 bis 14. Ich habe es dann gegoogelt. Aber über sowas unterhalten wir uns. Wir zählen einzelne Kalorien.
Ja.
Wir rechnen aufs Gramm genau. Wir machen Posts im Internet, wenn wir nicht wissen, was etwas hat. Wir können nicht in ein Restaurant gehen, weil wir nicht exakt nachvollziehen können, wie viel Kalorien wir zu uns nehmen. Wir müssen aber unseren Kalorienintake für den Tag planen. Man kann in ein Restaurant gehen, wenn man weiß, was es ist. Man schätzt dann irgendwie und schlägt dann nochmal 100, 200 Kalorien auf die Schätzung drauf, damit man auch sicher geht.
Bloß nicht zu viel.
Richtig.
Bloß nicht zu viel.
Richtig.
Ja, und über wie viel Kalorien reden wir jetzt hier? Ich glaube, für einen normal großen, durchschnittlichen arbeitenden Mann, beziehungsweise eine durchschnittlich große arbeitende Frau, sind wir bei 2000, 1500 Kalorien pro Tag, so um den Dreh?
Richtig, richtig. Ich glaube, bei Frauen eher 1500,
ja, genau, bei Männern 2000.
Über 2000, so, 2200.
So ganz grob.
So solche Richtung, ich glaube auch.
Und unsere essgestörten Freunde und Freundinnen planen so was für sich ein?
Also, so wenig wie möglich, aber so 500 scheint ein ganz guter Richtwert zu sein. Aber da sollte man auch schon mal drunter bleiben. Also da werden dann Essen gepostet, die dann so mein Lunch für den Tag, ist auch das Einzige, was ich esse, das hat dann so 70 Kalorien. So solche Sachen. Es gibt auch ganze Subreddits dafür, wo du Rezepte, die wirklich, wirklich in der Richtung Kalorien haben, dir holen kannst. Das spielt teilweise auch schon in den Diätbereich mit rein, aber das Thema lassen wir jetzt nochmal ganz weg.
Die Leute mögen ja auf müssen ja auf ballaststoffreiche Nahrung abfahren, oder?
Das sind dann
Sachen, die hauptsächlich im Magen liegen, aber kaum Kalorien haben.
Ja, natürlich. Mein Lieblings-Shitty-Restriction-Food ist ein Salat. Ein Salat bestehend aus rohem Spinat und Croutons in Form von Eiswürfeln.
Ja, nee, klar. Bei Croutons denke ich auch immer an Eiswürfel.
Sehr in ist auch, einen möglichst kleinen Löffel zu nehmen oder auch alles mit Stäbchen zu essen. Reis mit Stäbchen essen ist sehr beliebt, weil dann isst man möglichst langsam. Dann kommt es einem mehr vor. Und dann denkst du den ganzen Tag darüber nach, was du wann irgendwie essen wirst und wie du das machen könntest. Die gucken sonst wie viel Kochsendungen, die sind permanent im Kopf mit Essen beschäftigt.
Ja.
Beziehungsweise mit Nicht-Essen beschäftigt. Aber es ist etwas, was wirklich anfängt, ihr gesamtes Leben zu dominieren. Und sie können keinen Spaß mehr an irgendwas haben. Lustigerweise geht das häufig einher mit unglaublichem Geiz. Die können auch alle kein Geld ausgeben.
Interessant.
Das ist doch total spannend, oder?
Ja. Guck mal, meine Mutter hat mir schon vor Jahrzehnten mittlerweile gesagt, Junge, aber gib dein Geld doch wenigstens für Essen aus. So, ja, wenn du schon irgendwie so einen schlechten Essensrhythmus hast und alles. Und ja, aber mach doch wenigstens das. Und es hat Jahre gedauert. Mittlerweile kriege ich das, glaube ich, ganz gut hin. Und wenn du sagst, sie beschäftigen sich den ganzen Tag mit Essen, ich glaube, in den Momenten, wenn ich es auch mal wieder total verrafft habe, mich da ordentlich drum zu kümmern, ich komme irgendwann auch an den Punkt, an den ich anfange, darüber nachzudenken, okay, was mache ich mir demnächst eigentlich zu essen? Mit dem Unterschied, dass ich wirklich überlege, was will ich jetzt eigentlich dann morgen essen? Was will ich mir jetzt endlich mal wieder machen? Und nicht einfach nur Kopfkino fahre für Sachen, die ich mir niemals machen werde. Und auch niemals ernsthaft vorhabe zu machen. Ich glaube, an dem Punkt unterscheiden wir uns. Und mit wir meine ich und die Essgestörten.
Richtig. Richtig.
Ich überlege wirklich, was ist meine Einkaufsliste für die nächsten Tage?
Ich würde nie auf die Idee kommen, mein Essen zu wiegen. Es würde mich total nerven, das tun zu müssen.
Ich habe damit tatsächlich irgendwann bei Nudeln angefangen, aus dem einfachen Grund, um eine Portion zu haben, von der ich weiß, dass sie groß genug ist.
Das ist nur deine Neigung zur Zwangsstörung. Das ist noch keine Essstörung.
Ah, die haben doch alle eine Zwangsstörung, so wie du das erzählst.
Ja, in einem gewissen Sinne. Aber es ist ja auch dieser Moment dabei, dünn sein zu wollen.
Ja, genau.
Weil sie glauben, wenn sie dünn sind, werden sich alle ihre Probleme lösen. Ja. Die meisten, man liest es auch immer wieder in den Memes und da ist dann der Ironieanteil. Sie wissen, dass das nicht funktionieren wird.
Aber das heißt ja noch lange nicht, dass sie etwas dagegen tun können, was sie die ganze Zeit tun.
Richtig. Und da hat es diese Nähe zur Zwangsstörung. Und es geht genauso um Kontrolle.
Ja.
Kontrolle, was kommt in meinen Körper und so weiter. Eine völlig übertriebene Fixierung auf den eigenen Körper. Sie machen auch ständig Bodychecks. Also stehen ständig nackt vorm Spiegel und gucken sich genau ganz im Detail ihren Körper an. Also es hat was sehr, sehr Obsessives.
Ja.
Was lustigerweise, das kenne ich von den Skincare-Mädels, die ja auch ständig ganz nah mit dem Gesicht vor dem Spiegel hängen, um auch jede Pore zu sehen und dann ihre eigene Haut halt auch wirklich, so wirklich schlimm finden. Ja.
Ja.
Und da ist noch was und da ist noch was und in diesem Subreddit liest man deswegen immer wieder den Rat, Geh 2 Schritte zurück. So sehen die Leute deine Haut. Komm mal klar, Mädel. Und genauso ist das eigentlich mit diesen Bodychecks. Das ist genau dieselbe Obsession.
Und ich kann das ja auch noch so gut nachvollziehen. Wenn man erstmal etwas gefunden hat, womit man unzufrieden ist oder womit ich unzufrieden bin auch. Natürlich, der Blick und die Wahrnehmung schärfen sich dafür. Wir gucken wieder danach. Oh, ist es irgendwie besser geworden? Ist es schlimmer geworden? Wie sieht es heute aus? Nicht panisch und nicht jeden Tag. Aber es ist einfach eine geschärfte Wahrnehmung im Vergleich zu anderen.
Ja,
und andere Leute sehen es nicht, richtig, achten nicht drauf, interessieren sich nicht mal dafür.
Bei mir hat es was mit Millimetern bei meinen Oberarmen zu tun. Es geht wirklich um nicht mal Zentimeter, über die wir reden.
Ja.
Aber ab einer bestimmten Dicke finde ich, ich habe Fleischerei-Fachverkäuferinnen-Oberarme. Das sieht kein Mensch so wie ich. Und das ist wirklich,
ja.
Ich nehme ja manchmal einige Kilo ab und wieder ein paar zu. Mhm. Und ich kann wirklich beobachten, es ist nicht viel, was da fehlt. Und auf einmal ist es zwischen okayer Arm und Fleischerei-Fachverkäuferin liegt irgendwo 1 Millimeter.
Ah, ja.
Und auf einmal ist es bäm, fett. Und los, reich eine Mortadella-Scheibe runter und so. Ah! Oh,
und dem kleinen furchtbar. Kind noch eine zum Probieren
reichen. Ich habe dann auch in meiner Vorstellung gleich so eine dicke Pockennarbe. Diese Fleischerei-Fachverkäuferin hatten immer dicke Pockennarben.
Komisch.
Ich weiß auch nicht, woher, aber daran sieht man, wie wahnhaft es ist.
Mhm.
Und diese Sachen kenne ich auch sehr gut. Ich kenne auch sehr, sehr gut Körperhass.
Ja.
Ich bin da mittlerweile ziemlich raus. Irgendwie, ich weiß nicht, entweder ist es die Lebenserfahrung oder die 2 Jahre Psychoanalyse. Aber doch, es ist okay, ist in Ordnung. Ist fuckable, reicht.
Es ist immer gut zu wissen.
Manche Teile sind besser, manche sind schlechter, aber es ist in Ordnung. Also auch da neige ich nicht zur Essstörung. Ich kann mich auch ohne Probleme nackt im Spiegel angucken, aber ich habe auch nicht das Bedürfnis, das sonderlich oft zu tun.
Mhm.
Aber ich verstehe diese Bodycheck-Obsession.
Ja, und da du gerade über Körper sprichst, ich finde, das ist gerade in diesem Zusammenhang ein sehr interessanter Punkt. Und ich glaube, das ist, worüber auch popkulturell dann ja noch am meisten gesprochen wird. Ich muss die ganze Zeit an eine Folge von American Dad denken, in der der Familienvater Stan...
Mhm.
Auch so total sportobsessiv ist erst. Und das sehen wir auch als Zuschauer für eine ganze Weile. Und dann irgendwann kommt dieser Cut auf die Sicht seiner Familie. Und er ist halt dieser ehemals Buff-Guy mit dem großen Oberkörper.
Vorher sieht man ihn die ganze Zeit auch ein bisschen chubby und
ja.
so.
Und plötzlich ist er nur noch irgendwie so Haut und Knochen.
Mhm.
Das heißt, wir reden über Wahrnehmungsprobleme und fragen uns, glauben die Leute, sie seien genauso dick wie dicke Menschen, die man auf der Straße sehen kann? Und ich bin mir ziemlich sicher, nein. Wenn man sie fragen würde, sie würden sagen, nein, natürlich bin ich nicht so dick. Auf gar keinen Fall. Das ist Schwachsinn, das anzunehmen. Also diese Illusion, die wir bei Stan haben, dass er viel mehr an seinem Körper sieht, als da ist. Ich bin mir ziemlich sicher, das stimmt nicht. Aber es ist eine sehr detaillierte, spezifische Unzufriedenheit mit einzelnen Körpererscheinungen, auf die man sich fixiert und dann glaubt, nein, aber da muss ich doch irgendwie abnehmen und das kann doch oder
und du siehst den ganzen Körper gar nicht mehr.
Ja.
Du siehst nur noch diese Dinge. Und das ist das, was es, glaube ich, ganz, ganz unerträglich macht. Eine weitere unglaublich interessante Sache, die sie machen, ist ihren BMI errechnen. Den Body Mass Index.
Mhm.
Die sitzen unglaublich gerne stundenlang vor BMI-Rechnern und errechnen, wenn sie dieses und jenes Gewicht hätten, hätten sie diesen und jenen BMI und haben irgendeinen Traum-BMI und so weiter. Und das ist dann der Moment, wo man sehr, sehr gut die Leute verstehen kann, die diese ganze BMI-Sache so ein bisschen fragwürdig finden, wenn da sowas bei rauskommt. Wiederum, nur weil manche Menschen irgendwie durchdrehen und mit Dingen nicht umgehen können, muss man sie ja nicht gleich verbieten. Diese Obsession mit Zahlen,
ja.
Diese Kontrolle auch über Zahlen, diese Kontrolle dessen, was ich meinem Körper zuführe, wie mein Körper ist und so weiter, die scheint so der Antrieb der ganzen Essstörung zu sein. Die Verfahrensweise haben wir jetzt, glaube ich, relativ viel drüber gemacht. Was machen denn die ganzen essgestörten Mädchen den ganzen Tag? Sie denken über Essen nach. Ein Punkt ist vielleicht auch noch wichtig. Man erkennt sie nicht nur daran, dass sie sehr, sehr dünn sind. Obwohl das natürlich das eigentliche Ziel ist. Das eigentliche Ziel ist auch, mager auszusehen und dass sich die anderen Sorgen machen. Man will keine Hilfe, nicht im eigentlichen Sinne. Vielleicht doch, aber irgendwie auch nicht.
Ja.
Aber man will, dass die anderen denken, oh, sie ist so dünn geworden. Stimmt denn alles?
Etwas an diesem Mechanismus.
Dieses zerbrechliche, fast schon ätherisch dünne Mädchen. Das ist so ihr Idealbild. Und das ist auch ein Moment, wo ich jetzt nicht den Fehler machen darf, auf gesamtgesellschaftliche Bilder in all unseren Köpfen umzuspringen. Mhm. Aber Leute, da geht die Reise hin.
Wie sieht denn das dann eigentlich bei dem, ich glaube, dem letzten Punkt, der Orthorexie aus, wo es um Clean Eating und überhaupt sehr viel, also wo wir, glaube ich, noch am ehesten in den Bereich des ursprünglichen Ausdrucks, also des griechischen Ausdrucks von Diät kommen, nämlich eine bestimmte Art der Ernährung zu pflegen sind.
Richtig.
Du hattest vorhin auch Veganismus in diesem Zusammenhang angesprochen. Ich hoffe, jetzt sind wir langsam allen Leuten auf die Füße getreten.
Es gibt... Da müssen wir uns von Reddit ein bisschen wegbewegen. Sobald wir den Sprung zu YouTube machen, hat man wahnsinnig viele Leute, die sich als irgendwie geheilt von ihrer Essstörung bezeichnen und teilweise auch Essstörungscoaches sind. Die meinen, sie haben ihre Essstörung damit überwunden, dass sie jetzt einer veganen Low-Fat, Low-Carb-Diät das überwunden haben, indem sie den ganzen Tag irgendwelche Clips und Fotos für YouTube und Instagram produzieren, in denen sie sich obsessiv mit Essen beschäftigen, haben sie ihre Essstörung überwunden.
Das klingt für mich sehr plausibel.
Nicht wahr? Total gesund und vernünftig.
Ist auf jeden Fall ganz anders als das, worüber wir eben gesprochen haben.
Und das ist doch der Moment, wo diese Orthorexie anfängt, interessant zu werden. Genauso wird sie interessant bei dem Begriff Clean Eating, der im englischsprachigen Raum extrem populär ist. Jeder, der sich auch gerne mit Ernährung auf YouTube beschäftigt, wird darüber gestolpert sein. Gibt auch dieses Clean-Ding bei Skincare, da heißt das immer keine Chemie.
Ja.
Ja.
Das ist so das irgendwie das Go-To, ja.
Am besten auch backen ohne Chemie. Wir hatten das, glaube ich, irgendwann schon mal.
Ja, genau. Einer unserer Bäcker hier in der Nähe, da hat ein Schild, backen ohne Chemie. Ich laufe immer wieder rätselnd daran vorbei und frage mich, wie die das wohl machen.
Ja.
Ich dachte, backen ohne Chemie.
Also kann ja keine Hefe involviert sein.
Ja, ich vor allen Dingen habe ich mal gelernt, dass Backen ein sehr chemischer Prozess sei.
Mhm.
Aber ist okay.
Mhm.
Ich ignoriere einfach, was die damit meinen und gehe auf eine andere Wortbedeutung ein.
Aber das ist dann genau was mit sowas, auch clean, was unter diesem Stichwort läuft. Also no processed food, was auch immer das genau sein soll. Aber irgendwie möglichst natürlich, möglichst roh, möglichst vegan. Und dass man nur seinem sauberen Körper saubere Dinge zuführt und nichts mit diesem ganzen Fastfood-Schmutz und so weiter. Dass man keine Schlacken im Körper ansammelt, weil dann muss man ja einen Detox machen. All diese ganzen Vorstellungen, die hängen an Clean Eating. Und wenn es jetzt endlich einen Essstörungsbegriff gibt, der sagt, Leute, das ist ein bisschen kranke Scheiße, dann ist das ein sehr, sehr guter Begriff, den wir alle willkommen heißen sollten.
Ich weiß
deswegen
auch nicht.
Stehe ich sehr auf Orthorexie und finde, es sollte ganz, ganz dringend schnell in alle offiziellen Psychokataloge. Das ist alles ganz schön krass.
Ich weiß nicht genau, was es ist, aber sobald du davon anfängst, längere Zeit zu sprechen, nach einer Zeit überkommt mich dieses unwiderstehliche Gefühl, aus dem Fenster springen zu wollen. Einfach nur... um dem zu entkommen.
Ja. Yeah.
Also natürlich nicht nur, wenn du das tust, sondern diese Obsessivität oder diese Obsession mit Reinheit,
ja.
Sauberkeit,
ja.
Unbelassenheit,
ja.
Natürlichkeit.
Ja.
Und also was irgendwann einmal, irgendwo vielleicht, für den Bruchteil eines Augenblicks eine gute Idee war, nämlich, hey, so viel Pestizide und so und Zusatzstoffe in unseren Nahrungsmitteln, das kann doch nicht gesund sein.
Ja.
Ist, glaube ich, auch schon in dem Moment, in dem diese Idee den Mund verlassen hat und in die Welt entlassen wurde, ebenso verdorben worden wie die Welt, über die sie gesprochen hat.
Das ist dieser Wunsch nach Reinheit, Unberührtheit und so weiter. Das ist innerer Faschismus.
Das sind die ganzen Leute, die auch mit Rousseau ins Bett gehen würden.
Das sind die Leute, die mit Rousseau ins Bett gehen würden. Das sind die Leute, die Hitler gut finden würden. Man kann es ja echt nicht anders sagen. Leute, lest Klaus Teweleit. Es gibt da lange Abschnitte darüber, dass was der soldatische, faschistische Mann ablehnt, ist genau die Vermischung, ist das Schmutzige und so weiter. Es geht immer um die Reinheit. Mhm. In der Dialektik der Aufklärung gibt es auch Passagen darüber. Das haben ganz, ganz viele Leute festgestellt, aus allen Richtungen. Da ist was faul. Immer wenn Leute Sauberkeit und Reinheit und Ordnung und was weiß ich, nicht, dass das alles komplett abzulehnen ist. Aber das als ausschließendes Kriterium und Angst vor Vermischung, vor ja. Zusammenfließen und so weiter, da ist gerne was faul und da ist irgendwas nicht gut. Da sind die Rasenkanten zu gerade geschnitten.
Wenn die Unordnung nicht einfach nur eine Unordnung ist, sondern ein Angriff auf mich,
richtig,
sozusagen.
Eine Bedrohung.
Ja.
Und das ist genau in diesem, ist clean wollen in seinem Essen mit drin. Auch die Vorstellung, dass wir unserem Körper, dass wir permanent genau ihm so und so viel Gramm Protein und was weiß ich geben müssen, weil nur dann funktioniert er optimal. Da ist auch wieder so eine Körperoptimierung drin, die einfach auch ein bisschen quatschig ist. Ich glaube, man sollte, jetzt selbstverständlich sollte man sich irgendwie so ein bisschen gut ernähren, definitiv. Ja. Man sollte seinem Körper in gewissen Abständen verschiedenste Nährstoffgruppen zuführen und verschiedenstes Zeug reintun. Der sucht sich das dann aber schon raus. Der macht das ganz von alleine. Der braucht nicht gesagt zu bekommen, dieses Protein und jenes. Ja, wenn man Hochleistungssportler ist und so weiter, muss man auf eine gewisse Kalorienzufuhr und auf bestimmte Dinge achten. Auf jeden Fall. Es macht auch Sinn, vor dem Sport eine Banane zu essen. Ja.
Ja.
Aber da haben wir wieder, es geht mir um dieses leichte Abgleiten in den Wahnsinn von diesen vernünftigen Ideen. Und am Ende landen wir bei Low Carb, Low Fat, veganem Scheißdreck. Und das ist gar nicht mehr weit entfernt von Spinat mit Eiswürfeln.
Das klingt immer noch so scheiße.
Das ist, obwohl ein Post schlägt das, finde ich, noch. Bestes shitty restriction food ever. Eine halb Liter Dose Energy Drink und ein Joint. Es gibt auch noch die Variation, eine halb Liter Dose Energy Drink und Antidepressiva. Ich wette, manche kombinieren das sogar noch.
Alle drei Sachen.
Es gibt auch ein Subreddit Drunkorexic, die ihre Anorexie mit Alkoholismus in Verbindung haben und die eigentlich nur saufen. Ihre Kalorien komplett über Alkohol und dann halt überlegen, wie möglichst wenig Kalorien mit Alkohol, aber sie brauchen aus dem Alkohol, um nicht hungrig zu sein und um hungern zu können. Und da haben sich zwei Sachen ganz unangenehm verschränkt.
Oh ja, auf jeden Fall.
So, ich glaube, wir sind für heute auch schon wieder am Ende angekommen.
Das ging schneller als erwartet. Ich hatte gerade noch so viele Fragen, aber die werden wir dann auf ein nächstes Mal verschieben müssen.
Richtig, wir werden beim nächsten Mal unseren, man kann schon sagen, haben wir vorhin festgestellt, klassischen Move machen. Nämlich von der Betrachtung eines extremen Phänomens auf eine gesamtgesellschaftliche Ebene wechseln und zeigen, wo das Extrem in die Normalität übergeht. Und das ist dann der Punkt, wo es eigentlich interessant wird. Herr Meier?
Frau Lenk, ich danke Ihnen für das Gespräch.